Kamerun wurde von Deutschland kolonialisiert, offiziell als Kolonie ab 1884 und im Ersten Weltkrieg dann an Frankreich und Großbritannien übergeben, welche dann ab 1917, 18, 19 das Territorium übernommen haben als Schutzgebiet. Der westliche Teil ging eben an Großbritannien, das Territorium, das eben auch heute noch an Nigeria angrenzt, der östliche Teil an Frankreich. 1960 bzw. 61 gab es dann die Unabhängigkeit, wobei der französische Teil unabhängig wurde. Der östliche Teil, der anglophone Teil, wurde 1961 unabhängig und in einem Volksentscheid gab es die Abstimmung darüber, ob der Teil sich Nigeria anschließt oder eben dem französischsprachigen Kamerun. Und es gab eine Mehrheit für den Anschluss an Kamerun, zumindest des südlichen Teils der englischen ehemaligen Kolonie. Und so entstand eine föderale Republik Kamerun, die bestand aus zwei Staaten, dem anglophonen Teil und dem frankophonen Teil. Es sind 10 Regionen, wovon 2 dann eben anglophon sind. Das sind die 2, die im Süden an Nigeria angrenzen.
Was gibt es denn innerhalb des Landes, also zwischen dem französisch- und dem englischsprachigen Teil für Unterschiede, also auch kulturell, sprachlich?
Sprachlich ist wahrscheinlich das wichtigste Merkmal, wobei dabei anzumerken ist, dass viele Menschen gerade auf den Dörfern vor allem lokale Sprachen sprechen. Allerdings ist die Schulbildung im anglophonen Teil, im ehemals englischen Teil, eben auf Englisch, während sie im frankophonen Teil auf Französisch ist. Dazu kommt, dass es nicht nur die Schulsprache ist, sondern auch ein unterschiedliches Schulsystem. Das Rechtssystem ist unterschiedlich, sodass im anglophonen Teil das britische Common Law eben Anwendung findet und im frankophonen Teil der Code Civil in französischer Tradition. Es sind zwar die gleichen Gesetze, auf die sich die beiden Landesteile berufen, aber die Prozessordnung und die Interpretation der Gesetze folgt zwei unterschiedlichen Traditionen. Was oft beklagt wird, ist eine generelle Marginalisierung des anglophonen Systems. Soll heißen, dass Richter und Richterinnen von der Zentralregierung, welche frankophon ist und auch im frankophonen Teil des Landes sitzt, eingesetzt werden im anglophonen Teil, die nicht wirklich Englisch sprechen, nicht wirklich bewandt sind im Common Law-Rechtssystem, dass Lehrer und Lehrerinnen eingesetzt werden, die nicht wirklich gut Englisch sprechen können und mit dem englischen Schulsystem nicht so gut zurechtkommen. Und der Eindruck von Marginalisierung bezieht sich eben nicht nur auf diese Institutionen Recht und Schule, sondern auch auf politische Ämter, so dass es gerade von Eliten schon seit den 60ern, seit den 70ern immer wieder Beschwerden gibt, dass diese zwei angefundenen Regionen bei Besetzung neuer Posten von Ministerposten, von allen möglichen Posten im Staat immer wieder zur Seite geschoben werden. Die Wahrnehmung in der Lebenswelt von Menschen, wie diese Marginalisierung wahrgenommen wird, ist ein großer Streitpunkt. Manche Leute sagen einem, ich merke es jeden Tag, wenn ich auf die Straße gehe und fühle es und werde diskriminiert, etwa bei der Jobauswahl, von der Polizei, vom Militär bis hoch hin zu den politischen Ämtern, während ein anderes Argument ist, dass es vor allem eigentlich eine Frage der Eliten ist, welche sich über vermeintliche unfaire Vergabe von Posten beschweren. Es gibt auf jeden Fall eine wahrgenommene Marginalisierung. Wie sich die im Alltag äußert, naja, wie gesagt, hauptsächlich durch Polizei, würde ich sagen, und durch Jobvergabe von großen Firmen. Große Firmen sind oft eigentlich alle im frankophonen Teil angesiedelt.
Im vergangenen Jahr, vor allem so im Oktober rum, gab es mehrere Proteste und Streiks, um quasi auf diese Marginalisierung aufmerksam zu machen. Die Bevölkerung hat dort so zu solchen Ghost Towns aufgerufen, haben Läden, Schulen, Ämter, alles bestreikt. Wie hat denn die Zentralregierung darauf reagiert?
Die Zentralregierung hat mit einer Niederschlagung von jeglichen Protesten in der Öffentlichkeit reagiert und einem Verbot von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Das Ganze hat auch eine längere Tradition. Anfang der 90er war allgemein in vielen afrikanischen Ländern eine Demokratisierungswelle. 90, 91, 92 gab es dann eben auch Proteste in Kamerun, die auch im anglophonen Gebiet vor allem ihren Ursprung hatten, was zu der Einführung eines Mehrparteiensystems führte, letztendlich dann auch 1997 zu einer Verfassungsreform, was dann die Proteste insbesondere eben auch im anglophonen Landesteil beschwichtigt hat damals. Allerdings war, sagen wir mal, zwischen 90 und 97 auch eine große Anzahl von Demonstrationen und blutigen Niederschlagungen. Das Ganze scheint sich mehr oder minder gerade zu wiederholen. Die aktuellen Proteste haben 2016 im Oktober begonnen. Der letzte große Schlag war jetzt zum 22. September 2017 und 1. Oktober 2017. Das erste Datum ist die Ansprache des Präsidenten Paul Biya, der seit 1982 regiert, vor der UN-Generalversammlung, welche zu großen Protesten in den anglophonen Teil führten. Und der 1. Oktober wurde dann gefeiert als der Unabhängigkeitstag des separatistischen Staates Ambazonia, welcher von manchen Menschen in Kamerun und nach Nigeria Geflüchteten ausgerufen wurde. Zu beiden Daten gab es große Demonstrationen, welche blutig niedergeschlagen wurden und worauf vor allem auch riesige Verhaftungswellen folgten. Tausende von Menschen, je nach Angaben Hunderte bis Tausende von Menschen, wurden verhaftet an diesen Tagen und infolge dieser Tage und sitzen zum Teil nun schon seit vielen, vielen Monaten im Gefängnis in Haft.
Du warst ja jetzt gerade in Kamerun, wir haben jetzt mittlerweile März. Wie ist denn die momentane Situation, was man auch so mitbekommt?
Die momentane Situation ist regional sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe mich in Buja aufgehalten, welches die Hauptstadt der Region Southwest ist. Dort ist es relativ ruhig, bis auf Ausgangssperren, je nach politischer Lage etwa um 12 Uhr nachts, wenn es etwas brenzlig erscheint. Da gibt es vorher keine wirkliche Vorwarnung, das kriegt man dann mit. War auch schon um 9 Uhr oder 8 Uhr abends. In anderen Teilen der Southwest Region oder auch der Northwest Region, das sind die zwei anglophonen Regionen, gibt es ganze Dörfer, welche leer sind mittlerweile, weil es Rückschläge gab durch das Militär. Es gibt vereinzelte Anschläge auf etwa Beamte der Gendarmerie, wobei es dann auch Todesfälle gibt, also wirklich Anschläge mit Macheten oder auch Gewehren auf Vertreter des Staates, woraufhin das Militär quasi Racheaktionen durchführt an Teilen der Bevölkerung, vor allem in den ländlichen Regionen, um Mamfe rum in der Manyu Division. Das ist im Norden der Southwest Region. Dort gibt es zurzeit viele leere Dörfer. Es sind auch viele Leute nach Nigeria geflohen aus dieser Gegend. Wie viele Leute das sind, ist etwas unklar. Je nachdem, wie man da fragt, handelt es sich um ein paar hundert bis zu 40.000.
Da schwankt die Zahl aber ganz schön. Also zwischen dem, was die offizielle Regierung sagt in Kamerun, also die Zentralregierung, und dem, was wahrscheinlich die Diaspora auch sagt.
Die zentrale Regierung äußert sich nicht zu Geflüchteten. Die Regierung fährt prinzipiell einen relativ starken Kurs der Non-Acknowledgement, würde ich das nennen. Also es wird einfach nicht angesprochen. Es war vorher die Sprache von einem anglophonen Problem in den Vorjahren. Jetzt, als die Proteste losbrachen und die Gewalt sich quasi immer weiter fortsetzt, in einem Hin und Her zwischen Separatisten und Extremisten und dem Staat, wird von einer anglophone Crisis gesprochen von staatlicher Seite. Im Allgemeinen wird der Dialog allerdings, so zumindest wahrgenommen, von Vertretern anglophoner Interessen nicht wirklich vom Staat aufgenommen. Was so weit geht, dass zum Beispiel die Führer der Regierung des separatistischen Staats Ambazonia, welche sich in Nigeria aufhielten, vor 2 Monaten verhaftet wurden von nigerianischen Spezialkräften und nach Kamerun ausgewiesen wurden und der kamerunische Staat aber keine Bilder und keine Lebenszeichen von ihnen weiterleitet, die Anwälte nicht mit diesen Menschen sprechen können, sodass sich wieder quasi Frustration breit macht, dass das Gefühl sich verbreitet, dass keine Bereitschaft zu einem Dialog da ist.
Wenn du jetzt davon berichtest, also dass es Verhaftungen gibt, dass es Tote gibt schon seit Monaten und doch bekommt man ja hier eigentlich wirklich gar nichts davon mit. Wie ist denn die Reaktion der Nachbarstaaten und wie ist denn die Reaktion von Frankreich?
Über die Reaktion von Frankreich kann ich relativ wenig sagen, außer dass in den anglophonen Regionen relativ viel über Frankreich geschimpft wird, dass es eine Nichtreaktion gäbe. Während meines Aufenthalts in Buja gab es einen Besuch von der Generalsekretärin des Commonwealths in Buja selber auch, die dort mit verschiedenen Vertretern angefundener Interessen gesprochen hat. Auf jeden Fall wurde das als eine Show wahrgenommen und hat wohl nicht wirklich was verändert und auch nun nicht einen zu starken Statements vom Commonwealth an sich geführt. Frankreichs Position, da gibt es auch keine großen Äußerungen. Insgesamt wird es eigentlich als ein Kamerun-internes Problem wahrgenommen. Sonst gibt es wenig internationale Reaktionen. Die UN fordert den Staat dazu auf, die Problematik friedlich zu lösen und die Gewaltspirale nicht weiter voranzutreiben. Allerdings fehlt es an direkten Sanktionen oder an echten Verhandlungen, an die sich der Präsident bzw. die Regierung gebunden zu fühlen scheinen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass die UN quasi auffordert, die Gewaltspirale zu beenden. Mir scheint allerdings von dem, was du so berichtest, dass auch von Regierungsseite eher die Gewaltspirale weiter angetrieben wird. Was denkst du denn, wenn du jetzt mal so einen Blick in die Zukunft wagen würdest? Wie geht's denn weiter? Wonach sieht's denn aus?
Ein zentraler Punkt für mich in der Ankurbelung von Gewalt war das Verbot von zivilgesellschaftlichen Organisationen, welche sich gegen die Marginalisierung anglophoner Interessen eingesetzt haben. Im Januar 2017 war das. Dort wurden politische Führer und eben auch verschiedene Organisationen verboten, welche sich auf zivilgesellschaftlichem Grund, also zum Beispiel ein Verbund aus Lehrern und Anwälten, die sich zusammengeschlossen hatten, wurde verboten, weil diese sich eben für angefundene Interessen eingesetzt haben und deren Leiter ins Gefängnis gesteckt. Seit diesen Verboten von einer Organisation, welche sich explizit nicht für Separatismus, sondern für einen Föderalismus ausgesprochen haben, welches quasi die Minimalforderung der aktuellen politischen Bewegung zu sein scheint. Seit diesen Verboten gibt es meiner Beobachtung nach mehr und mehr Gewalt. Eine Möglichkeit des Dialogs über eine föderale Lösung für die Wiedereinführung des Föderalstaats, welcher 1972 abgeschafft wurde, scheint für mich der Weg nach vorne zu sein. Wie es jetzt tatsächlich weitergeht, kann ich schlecht sagen. Es gibt im Oktober diesen Jahres Wahlen im Land, die Präsident Paul Biya höchstwahrscheinlich wieder gewinnen wird. Im Grunde wirkt es so, als würden viele auf den Tod des Präsidenten warten, der jetzt 85 Jahre alt ist, und eine politische Veränderung im größeren Maßstab scheint nicht anzustehen. Also etwa eine Verfassungsreform, wie sie 1997 stattgefunden hat, dazu scheint der Staat im Moment nicht bereit zu sein, selbst wenn es nur ein symbolischer Akt wäre, da die Verfassungsreform von 97 etwa. Viele Institutionen dieser Verfassungsreform werden gerade jetzt umgesetzt. Aber ein ähnlicher Schritt, um wenigstens symbolisch auf die Forderung einzugehen, scheint es im Moment nicht zu geben.
Nur ist in Deutschland, wenn man das Thema Kamerun anspricht, da weiß kaum jemand überhaupt, dass es mal die Gegend mal eine deutsche Kolonie war, geschweige denn wird sich damit bewusst auseinandergesetzt. Vielleicht so als kleine Wunschvorstellung, ist es notwendig, dass man sich in Deutschland mehr damit auseinandersetzt und warum?
Das wäre auf jeden Fall eines meiner Ziele, dass sich Deutschland mehr mit dieser kolonialen Vergangenheit auseinandersetzt, gerade um auch einen weiteren Anknüpfungspunkt zu geben, um in einem auch internationalen Diskurs etwa über Demokratie und Rechte in Kamerun eine weitere Position zu liefern. Denn im Moment ist Frankreich der Hauptpartner Kameruns und die Dominanz Frankreichs blockiert oder scheint zumindest weiteren Diskurs zu blockieren. Die Währung, die dort verwendet wird, ist der zentralafrikanische Franc, welcher kontrolliert wird durch die französische Regierung. Frankreich hat ein Erstrecht auf die dortigen Ressourcen und das Recht dazu, in Kamerun etwa einzumarschieren mit eigenen Soldaten, sollte Frankreich das für nötig halten. Und entsprechend ist Frankreich einfach auch extrem einflussreich in wirtschaftlichen Dingen. Natürlich nicht der einzige Handelspartner, auch China und viele andere, auch afrikanische Länder sind Handelspartner Kameruns. Allerdings wäre gerade nachdem es nun eine große Enttäuschung gegenüber oder zum Commonwealth gab, nach dem Besuch der Sekretärin des Commonwealths in Kamerun, eine weitere Position sicherlich sinnvoll, ein weiterer Partner, der auch weitere Perspektiven liefern könnte.